Die Linke, das ist eine Partei, die ist es gewohnt, sich immer wieder neu zu erfinden. Und das geschieht auch jetzt gerade. Nachdem das BSW sich abgespalten hat, ist die Linke stärker geworden als je zuvor. In rund 3 Jahren hat sich ihre Mitgliederzahl verdoppelt. Und die Neuen, die sind überwiegend jung, weiblich und laut. Und das hat sich am Wochenende auf dem Bundesparteitag der Linken in Potsdam auch deutlich bemerkbar gemacht. Dort ist der neue Parteichef gewählt worden. Allerdings mit einem schwachen Ergebnis. Nur etwas mehr als die Hälfte seiner Partei wollte ihn in diesem Amt sehen. Sein Start war mehr als holprig und das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche, Luigi Pantisano.
Hallo.
Herr Pantisano, ein schwaches Wahlergebnis und ein Zitat, das Ihnen um die Ohren geflogen ist. Wir gehen das jetzt durch. Wir nehmen uns danach aber auch die Zeit, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Viele Menschen haben Ihren Namen in den letzten Tagen zum ersten Mal gehört, und zwar in Verbindung damit, dass Sie der CDU/CSU faschistische Politik vorgeworfen haben. Haben Sie Zweifel daran, dass die Union eine demokratische Partei ist?
Nein, die Zweifel habe ich nicht. Und ich habe ja dann auch richtigerweise geäußert, dass der Satz sehr überspitzt war, der eine Sorge zum Ausdruck bringen wollte, dass immer öfter und immer mehr CDU-PolitikerInnen Politik der AfD übernehmen und mir das große Sorgen bereitet. Und ich habe mich ja dann auch im Nachhinein für den falschen Satz, den ich geäußert habe in diesem Interview, entschuldigt. Das meine ich auch so, wie ich es gesagt habe und ehrlich, und finde, dass man das aber auch als Thema jetzt abschließen kann und vielleicht auch man sich eher befasst mit dem Kern meiner Aussage und mit meiner grundlegenden Kritik, weil mir die Bilder, die letzte Woche zu sehen waren im Europäischen Parlament, wo Rechtsextreme aufspringen und jubeln, dass Menschen abgeschoben werden können und es auch nur möglich war, diese Gesetzgebung, weil Konservative, auch Mitglieder der CDU/CSU, daneben saßen und geklatscht haben, während die Rechtsextremen da skandiert haben. Solche Bilder machen mir Sorgen und das möchte ich in Deutschland nicht haben.
Zu diesem Kern Ihrer Kritik kommen wir gleich noch mal kurz zurück. Aber es geht um ein Zeitungsinterview, das am Samstag erschienen ist, tatsächlich nur wenige Stunden vor der Wahl der neuen Parteispitze beim Parteitag in Potsdam. Und da haben Sie wörtlich gesagt, es gibt gerade keinen Unterschied zwischen der Union, die faschistische Politik macht, der AfD und den Faschisten selbst. In Ihrer Entschuldigung haben Sie gesagt, die Unterscheidung zwischen politischen Gegnern innerhalb des demokratischen Spektrums und denen, die die Demokratie abschaffen wollen, dürfen wir nicht verwischen. Habe ich gerade wörtlich zitiert aus Ihrer Entschuldigung. So, man könnte Ihnen jetzt anrechnen, dass Sie sich entschuldigt haben, weil Entschuldigungen in der Politik sind ja überaus selten geworden in den letzten Jahren. Aber die Union hat diese Entschuldigung nicht angenommen, weil sie in dieser Entschuldigung auch nochmal, was Sie auch gerade nochmal gesagt haben, ihre grundsätzliche Kritik am Rechtskurs der Union erneuert haben. Und auf so einen Zusatz an der Stelle einfach mal zu verzichten, hätte das nicht auch Größe bewiesen?
Also ich habe 2 Kinder, die sind 8 und 12 Jahre alt. Ich unterhalte mich sehr viel mit ihnen darüber, wenn sie Fehler machen. Und ich erkläre ihnen, dass Fehler zum Leben dazugehören und dass es wichtig ist, wenn man Fehler macht, sich auch zu entschuldigen. Diesen Anspruch, den ich an meine Kinder hege, habe ich an mich selbst. Ich will da als Vorbild vorgehen und ich bringe meinen Kindern aber auch bei, dass wenn sich jemand entschuldigt, man auch Entschuldigungen annimmt. Ich finde es schade, dass die CDU diese Entschuldigung, die sehr deutlich ist und auch ehrlich ist, nicht annimmt und dieses Rad weiterdreht. Meine Befürchtung ist, dass sie damit versuchen abzulenken davon vom Kern der Kritik, weil sie sich eben nicht der Frage stellen wollen, dass zum Beispiel ihr Fraktionsvorsitzender Jens Spahn sich 5-mal mit dem rechtsextremen Peter Thiel getroffen hat und in Workshops teilgenommen hat, wo die Frage diskutiert wurde, die Gesellschaft nach Ende des Dritten Weltkriegs. Also da ging es sicher nicht um Demokratie. Und was treibt dort der Fraktionsvorsitzende der CDU? Was ist das Ansinnen? Und diese Kernfrage, mit der muss sich die CDU beschäftigen. Und deswegen trete ich auch von dieser Kritik, die ich daran habe, nicht zurück. Der Satz war falsch. Die Gleichsetzung von CDU und AfD ist falsch. Dafür habe ich mich entschuldigt. Damit ist das Thema erledigt. Aber die Kernkritik, da kann die CDU nicht davon versuchen abzulenken. Das werden wir auch nicht durchgehen lassen.
Die Union hat diese Entschuldigung nicht nur nicht angenommen. Union und SPD haben dann diese Woche im Bundestag eine Aktuelle Stunde beantragt zum Parteitag der Linken. Das ist ein Instrument, was Parlamentarier nutzen können, um über aktuelle Themen kurzfristig zu sprechen. Und bei dieser Aktuellen Stunde hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann unter anderem das hier gesagt.
Wir sind die Partei Konrad Adenauers. Auch Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, wurde mehrfach von der Gestapo verhaftet. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind auch die Partei von Walter Lübcke. Er wurde vor 7 Jahren kaltblütig von einem Rechtsextremisten erschossen. Uns als Union vor diesem skizzierten Hintergrund vorzuwerfen, es gebe keinen Unterschied zwischen uns und Faschisten, wie es der Vorsitzende der Linkspartei getan hat, ist infam, geschichtsvergessen und niederträchtig.
Herr Pantisano, nicht nur die CDU-CSU wirft Ihnen vor, dass Sie den Faschismusbegriff verwischen, wenn Sie ihn gegenüber einer demokratischen Partei benutzen. Das haben auch viele innerhalb Ihrer Partei kritisiert. Was ist denn da in den letzten Tagen an Kritik über Sie eingebrochen?
Die Kritik, so wie sie gesellschaftlich ja auch geäußert wird, dass ein Vergleich zwischen CDU und AfD in der Weise, wie ich in diesem Satz formuliert habe, falsch ist. Und das erkenne ich ja auch an. Deswegen habe ich da auch gar keinen Widerspruch. Darin auch in dieser Aussage, die der Herr Linnemann gemacht hat, ist insofern kein Widerspruch meinerseits, weil ich, wie gesagt, diese Gleichsetzung nicht tätigen wollte und es auch nicht mein Ansinnen war, diesen Vergleich auch so darzustellen. Ich habe diesen Satz gesagt, für den habe ich mich entschuldigt. Aber im Kern, wie gesagt, der Kritik, die ich zum Ausdruck gebracht habe. Und da habe ich in den letzten Tagen sehr, sehr viel Zuspruch dafür bekommen. Dass
gefragt hatte ich Sie aber gerade danach, welche Kritik aus Ihrer eigenen Partei gekommen ist.
Dass diese Aussage falsch ist. Ähnlich wie sie der Herr Linnemann geäußert hat oder andere jetzt im Bundestag auch geäußert haben, dass diese Gleichsetzung sich nicht gehört. Und da gebe ich Ihnen recht. Deswegen kann ich da auch gar nicht widersprechen. Ich akzeptiere das und nehme das sehr wohl an, dass Kritik an meiner Aussage stattfindet. Aber ich würde mir wünschen, dass die CDU sich wirklich mit dieser grundlegenden Frage auseinandersetzt, in welche Richtung wollen sie sich als Partei entwickeln?
Ich habe gesagt, wir gucken auch nochmal auf diese Kernkritik, die Sie haben. Es geht ja darum, setzt die CDU-CSU in Deutschland Forderungen der AfD um? Das passiert immer mal wieder. Ein Beispiel wäre der Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter, den abzuschaffen. Das ist eine Forderung, die hat die AfD schon lange. Und CSU-Innenminister Dobrindt hat dann den Familiennachzug ausgesetzt, kurz nachdem er ins Amt gekommen ist. Und das hat er getan, obwohl es da deutliche Kritik gegeben hat, insbesondere aus der Migrationsforschung, die gesagt hat, das betrifft eine so kleine Gruppe und ist eine der letzten legalen Fluchtmöglichkeiten nach Deutschland, dass man das unter Symbolpolitik verbuchen kann. Also diese Punkte gibt es und das empfinden viele auch als eine legitime und belegbare Kritik. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, als ich mir diese Aktuelle Stunde im Bundestag angeschaut habe, warum haben Sie denn nicht die Chance genutzt, da auch nochmal selbst zu sprechen? Ines Schwertner hat das gemacht, Sie nicht.
Ich fand es gut, dass Ines Schwertner gesprochen hat, weil wir auch aussenden wollten nach außen, dass wir als Partei zusammenstehen und dass ich sehr viel Solidarität habe. Der Angriff, der da von der CDU jetzt gefahren worden ist in der Aktuellen Stunde, war der Versuch, mich zu schwächen und auf mich einzuhauen. Ich würde sagen, in Teilen sogar, was ich dann in Kommentaren gelesen habe in den letzten Tagen, der Versuch, mich auch menschlich zu brechen, anhand der Kritik, die da über mich hereingebrochen ist. Und ich bin wirklich froh und stolz, in dieser Fraktion zu sein und in dieser Partei zu sein, die in so einer Situation Geschlossenheit gezeigt hat, sich um mich geschlossen hat, um meine Co-Vorsitzende eine großartige Rede gehalten hat, um eben diese Kritik, die von der CDU auch kam, zurückzuweisen.
Jetzt sind wir so ungefähr 2,5 Monate vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Und gerade von den Ostverbänden innerhalb Ihrer Partei kam da ja auch nochmal deutliche Kritik, weil je nach Ausgang der Wahlen könnte es passieren, dass alle anderen Parteien in Sachsen-Anhalt insbesondere zusammenarbeiten müssten, um die AfD in Regierungsverantwortung zu verhindern, also eben auch die Linke und die CDU. Die hat allerdings einen Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linken und Bundeskanzler Merz hat eine Zusammenarbeit mit ihrer Partei in dieser Woche jetzt nochmal erneut ausgeschlossen. Also was können Sie denn tun in den nächsten Wochen, um da jetzt gegebenenfalls zugefallene Türen vielleicht nochmal so ein Stückchen aufzubekommen?
Was wir jetzt tun müssen als Linke ist, ganz aktiv vor Ort Wahlkampf machen, die Genossinnen und Genossen in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin, wo ja auch eine Wahl stattfindet, zu unterstützen, damit wir als Linke ein ganz starkes Ergebnis bekommen.
Sie stehen in beiden Bundesländern in den Umfragen aktuell zweistellig. Sie werden sicher einziehen. Aber inwiefern hilft Ihnen das, was Sie gerade gesagt haben, bei der Union?
Na, umso stärker wir sind im Ergebnis, umso weniger stellt sich die Frage nachher, wie stark die AfD ist.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit dem neuen Parteichef der Linken, Luigi Pantisano. Und jetzt nehmen wir uns noch die Zeit, Sie mal ein bisschen besser kennenzulernen, weil Sie sind für viele noch relativ neu innerhalb Ihrer Partei, auch außerhalb Ihrer Partei. Ich glaube, da sowieso. Ne? Also gehen wir mal zum Anfang. Sie sind in Baden-Württemberg aufgewachsen und geboren. Ihre Eltern sind aus Italien als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und Gastarbeiterkind zu sein in den 70ern und 80ern, das war nicht leicht, sagen Sie. Wieso denn nicht?
Ich bin groß geworden in einer kleinen Wohnung mit meinen drei Brüdern. Ich habe mir mit ihnen zusammen ein Zimmer geteilt. Das war 16 Quadratmeter groß. Und mein Raum, mein Platz, den ich hatte, war das Hochbett. Und somit habe ich sehr viel Zeit meines Lebens auf der Straße verbracht und war draußen. Das hatte zum Beispiel auch damit zu tun, dass meine Eltern nicht zu Hause waren, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Ich war da alleine.
Was arbeiten Ihre Eltern?
Meine Eltern haben ihr Leben lang in Fabriken gearbeitet, die ersten 20 Jahre in einer Schulbuchdruckerei. Und ich fand es immer ganz besonders, weil wenn wir mit den Schulbüchern nach Hause gekommen sind, dann haben sie immer gesagt, so, ah, das Buch habe ich gedruckt oder dort habe ich irgendwie mit dran gearbeitet. Gleichzeitig aber auch ein Stück weit traurig, weil sie diese Bücher selber nie gelesen haben. Meine Mutter musste schon ab der dritten Klasse aus der Schule raus und hat zu Hause gearbeitet, mitgeholfen. Und mein Vater hat bis zur fünften Klasse sich das leisten können, in die Schule zu gehen. Und ab der sechsten musste auf Baustellen dann Steine schleppen. Das war in Italien. Und somit haben sie dann den Weg gesucht nach Deutschland, um eben für sich und ihre Kinder ein besseres Leben aufzubauen. Und aus diesen Ungerechtigkeiten, die ich erlebt habe, bin ich aktiv geworden. Ich nenne ein Beispiel. Wir hatten aus Eigenbedarf eine Kündigung von unserer Wohnung. Und meine Eltern sind mit mir auf Wohnungssuche gegangen, da war ich ein kleines Kind. Wir haben immer als Antwort bekommen, entweder wollen wir keine Kinder oder Süditaliener wollen wir nicht, die sind zu laut. Ja, sind wir. Oder eben die Wohnungen, die sie hätten haben können, konnten sie sich nicht leisten. Und ich habe da erlebt, wie viel Angst und Sorge meine Eltern hatten. Und für mich war das unverständlich, weil die arbeiten doch so viel. Und sie tun doch alles und wir bemühen uns doch so und trotzdem riskieren wir eine Wohnung zu verlieren. Das hat mich als Kind ganz doll bewegt und das hat mich sehr geprägt.
Sie haben am Wochenende beim Parteitag auch gesagt, dass Sie erfahren haben, verächtlich gemacht zu werden und wie es ist, wenn die Politik auf einen herabschaut. Worauf spielen Sie denn da an? Da ging es auch um Ihre Jugend und Kindheit, oder?
Ja, ich war auf der Hauptschule. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Und ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern, wie es allein auf diesem Schulzentrum, in dem ich groß geworden bin, auf der Schule, wo es daneben eine Realschule und ein Gymnasium gab, wie auf uns herabgeschaut wurde, wie wir als Hauptschüler markiert wurden als nicht ganz so brauchbare Kinder. Ich kann mich erinnern, in der 8. Klasse, wie viele andere Schülerpraktikum zu machen. Und ich hatte schon als Kind die Idee, ich will Architekt werden. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht in einem Architekturbüro, obwohl ich in der 8. Klasse Hauptschule war. Und mein Klassenlehrer hat mich da niedergemacht und hat gesagt, ja, aber das macht doch keinen Sinn. Ich soll doch lieber irgendwie was machen, was realistisch ist für mich, was für mich vorhergesehen ist. Kfz-Mechaniker hieß es damals noch. Sowas wäre doch was Passendes. Das ging so weit, dass er mich dann noch nicht mal besucht hat im Praktikum. Die Lehrer gehen dann rum und besuchen die Klassenkameraden. Das hat er nicht gemacht, das hat er nicht übers Herz gebracht, weil er sich dachte, das ist sinnlos, was ich da mache.
Sie haben den Hauptschulabschluss gemacht, Sie haben dann aber das Abitur nachgeholt, dann haben Sie Architektur studiert und weil das noch nicht gereicht hat, haben Sie dann nochmal Stadtplanung studiert. Also wirklich dann nochmal eine steile Bildungskarriere hingelegt und weiß nicht, mussten Sie sich auch beweisen, dass Sie klug sind? Ich formuliere es mal folgendermaßen, weil die Schule kann da Schaden anrichten im Selbstbewusstsein.
Ich würde sagen, das ist sogar bis heute noch so. Ich habe den Eindruck, dass ich immer wieder beweisen muss, dass ich da, wo ich bin, richtig bin. Die Diskussion der letzten Tage zeigt mir das. Und ich würde sagen, dass das ganz viele Menschen betrifft, die eine Migrationsgeschichte haben in diesem Land, wo man denn immer wieder den Eindruck hat, man muss beweisen, dass wir genauso klug sind wie andere, die vielleicht nicht aus einem Arbeiterhaushalt kommen und dass wir hier dazugehören und auch richtig sind, am richtigen Platz.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch einfach hier in ARD Sounds oder teilen Sie diese Folge, diesmal zu Gast, Luigi Pantisano, das ist der neue Co-Vorsitzende der Linkspartei. Ich komme noch mal kurz auf Ihre Zeit als Stadtplaner. Ich erinnere mich dran, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da haben Sie mir mal erzählt, dass Sie der Meinung sind, dass bei Konflikten im öffentlichen Raum meistens der Raum schuld ist an dem Konflikt und nicht die Menschen. Ich habe Sie um ein Beispiel gebeten und da haben Sie mir eine Geschichte erzählt von Waiblingen, wo es einen Konflikt gab zwischen Schülern von einem Gymnasium und Schülern von einer Hauptschule, den Sie versucht haben, durch Änderung im Raum zu befrieden.
Der Konflikt war, dass es in der Stadtdiskussion und in der Presse immer wieder kam, naja, in diesem Stadtteil, wo eben Hochhäuser sind und viele auch migrantische Jugendliche leben, immer wieder Konflikte gibt und die Polizei muss da kommen. Und die Debatte war, na, es liegt an den Jugendlichen, die irgendwie aus Arbeiterhaushalten kommen, bildungsfern, sind auf der Hauptschule, migrantisch, die können sich nicht benehmen. Es hat irgendwas zu tun mit ihrer Herkunft, dass das da immer Konflikte und Ärger gibt. Und man hat sich aber nicht wirklich befasst mit dem Ort. Man ist nicht hingegangen und hat mit den Jugendlichen gesprochen. Und ich habe dann als Studienprojekt mir das vorgenommen und gesagt, okay, ich gehe ins Gespräch. Und da hilft mir sehr meine Geschichte, weil ich den Zugang habe zu Hauptschülerinnen und Hauptschülern, weil ich selber einer bin. Und eben aber auch zu Gymnasiasten und zu einer Stadtgesellschaft, die akademisch auch stark geprägt ist. Und habe die Situation beobachtet, habe mit den jeweiligen Gruppen gesprochen und habe nachweisen können, dass der Konflikt eigentlich ganz einfach ist. Es gibt dort in diesem Stadtteil einen Spielplatz, einen größeren, auf dem es einen Fußballplatz gibt. Diesen Fußballplatz nutzen die Jugendlichen, die dort leben, sehr gerne, um Fußball zu spielen. Das sind eben diese migrantischen Jugendlichen. Und es gab immer wieder Fälle, dass Jugendliche auf dem Gymnasium, die meistens nicht aus diesem Stadtteil kamen, sondern eben aus den Stadtteilen drumherum, die dann eben mit Bussen hingefahren sind in diesen Stadtteil, wenn sie Schule hatten, am Nachmittag nach der Schule dort Basketball gespielt haben. Und wenn diese Jugendlichen, die dort leben und nur diesen einen Platz haben zum Fußballspielen, da ankamen und die Kids dort Basketball gespielt haben, Konflikte gab. Warum? Weil die zwei Basketballkörbe auf diesem Fußballplatz standen und man konnte dort entweder nur Fußball oder Basketball gleichzeitig spielen. Beides gleichzeitig ging nicht. Die Lösung war, dass man eben einen extra Platz geschaffen hat, wo es eben einen Basketballkorb gab. Ab dem Moment war der Konflikt gelöst und es gab keinen Streit mehr. Das war nicht der Streit zwischen den migrantischen Jugendlichen von der Hauptschule gegen die Gymnasiasten, sondern es war ein Kampf um Raum. Und da clashte es immer wieder. Und da spielt der Raum, in dem wir uns bewegen, eine immense Rolle für den Zusammenhalt gesellschaftlichen.
Sie haben das ARD-Interview der Woche mit Luigi Pantisano. Das ist der neue Parteichef der Linkspartei. Und Sie sind jetzt auch angetreten, um die Arbeiterinnen und Arbeiter für die Linke zurückzuerobern, sag ich mal, ne? Weil die wählen mehrheitlich in den letzten Jahren AfD. Das ist ein Trend, der sich immer mehr verstärkt. Und sie haben eben diese Familiengeschichte mit Eltern, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Wie wollen Sie es denn schaffen, Arbeiterinnen und Arbeiter A zu erreichen und B davon zu überzeugen, dass die Linke für sie da ist und nicht die AfD, die halt lauter ist, selbst wenn ich jetzt auf die letzten Tage gucke, wo es um sie doch schon relativ laut war.
Also der eine Weg ist, dass wir auf die Arbeiterinnen und Arbeiter zugehen müssen. Und das haben wir aber auch schon in den letzten 2 Jahren gemacht. Wir haben viel Haustürwahlkampf gemacht. Wir sind mit unseren Mitgliedern in der Breite bundesweit, haben geklopft und haben die Menschen gefragt, was ihnen wichtig ist. Und jetzt sagen uns die Menschen an den Haustüren, wir haben ein immenses Problem, weil wir Sorge haben, unseren Arbeitsplatz zu verlieren. Weil da so viel diskutiert wird darum. Und wir müssen eben jetzt auch von den Haustüren das weiterentwickeln in Richtung Betriebe und Werkstore und in die Betriebe reinzukommen, weil da immense Angriffe auf die Arbeiterinnen und Arbeiter stattfinden. Werksschließungen, Personalabbau. Und die Bundesregierung macht da bei dem Ganzen ja mit. Herr Merz stellt sich hin und sagt, naja, 8 Stunden Arbeit ist zu wenig, ihr müsst jetzt 13 Stunden arbeiten. Und übrigens habe ich den Eindruck, ihr tut nur so, als ob ihr krank seid, wenn ihr nicht zur Arbeit geht. Und ihr lebt auch alle viel zu lang, deswegen müsst ihr bis 70 jetzt arbeiten, bevor ihr in Rente gehen könnt. Und das entsteht ganz viel Wut bei den Menschen. Und diese Wut kanalisiert sich jetzt eben in Richtung AfD und das vermitteln sie uns auch, dass sie eigentlich die Menschen, die AfD wählen, oftmals auch sagen, sie wählen sie nicht, weil sie jetzt unbedingt toll finden, was sie an Positionen vertreten, sondern das ist ihre einzige Möglichkeit, da ihre Wut zum Ausdruck zu bringen. Und dort müssen wir eben als Linke reingehen und sagen, nein, wir haben eine Protestalternative für euch. Wenn ihr diese Wut auch ausdrücken wollt, dann macht es mit uns gemeinsam. Wir wollen uns als Partei öffnen und mit euch gemeinsam den Protest auf die Straße bringen. Und da müssen wir als Linke ein Kanal sein, diese Wut aufzugreifen, einzubringen und eben auch mit den richtigen Themen dann auch die vertreten und da verteidigen.
Da stecken aus meiner Sicht 2 Themen drin. Das eine ist, was Sie gerade gesagt haben, also wenn die Bundesregierung an den 8-Stunden-Tag rangehen möchte, dann kann man sagen, das ist ein Angriff auf Arbeiterrechte. Das andere ist aber, dass Deutschland ja tatsächlich auch ein wirtschaftliches Problem hat. Hat die Linke ein gutes Konzept gegen Deindustrialisierung?
Ich nenne Ihnen ein Beispiel. In der Automobilindustrie. Ich komme ja aus Stuttgart. Das ist ein ganz großes Thema. Viele Menschen, die in der Region Stuttgart oder in Baden-Württemberg leben, sind abhängig von der Automobilindustrie. Die Bundesregierung hat keinerlei Plan, wie die Industriearbeitsplätze erhalten werden können. Man könnte zum Beispiel durch eine Einführung einer Mobilitätsgarantie Folgendes machen. Man würde beschließen, in den nächsten 5 Jahren wollen wir, dass in jeder Gemeinde in Deutschland mindestens von 9 Uhr bis 18 Uhr ein Bus fährt. 2 idealerweise die Stunde. Das würde dazu führen, dass wir Stand heute doppelt so viele Stadtbusse bräuchten, wie wir jetzt haben, und nahezu 3-mal so viele Busfahrerinnen in der Perspektive einstellen müssten. Wenn wir das als, wenn die Bundesregierung sowas beschließen würde, gäbe es Planbarkeit für die Unternehmen, könnten sagen, okay, die Kapazität für zum Beispiel Mercedes-Benz, Daimler, um Busse zu bauen, sind 1500 Busse im Jahr. Notwendig wären aber 6000 Busse, die gebaut werden müssten im Jahr. Diese Busse könnten dort gebaut werden, wo heute Autos entstehen, die nicht mehr so gefragt sind. Das würde Arbeitsplätze sichern, bei Straßenbahnen genauso. Das heißt, wenn ein Verkehrsunternehmen heute einen Stadtbus bestellt, müssen die 3 Jahre warten. Bei einer Straßenbahn sind es 7 Jahre, weil die Kapazitäten gar nicht da sind. Man könnte so die Industrie umbauen und sagen, wir produzieren Busse und Bahnen und haben einen Mehrwert für das Klima, wir erhalten Arbeitsplätze. Und die Menschen in den Betrieben würden nicht vor der Frage stehen, baue ich jetzt Kriegsfahrzeuge oder Drohnen, sondern Busse.
Beim Parteitag am vergangenen Wochenende. Lassen Sie uns da vielleicht nochmal auf eine Sache drauf gucken. Sie haben sich da ja auch intensiv mit Antisemitismus auseinandergesetzt und haben einen Beschluss gefasst, der viele unterschiedliche Positionen innerhalb der Partei einen soll. Und dieser Beschluss hat folgende Kernpunkte. Sie stellen sich da deutlich gegen jede Form von Antisemitismus, egal wo. Sie betonen die Notwendigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung, das Existenzrecht Israels ebenso wie das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat. Und sie werden das Vorgehen Israels in Gaza künftig als Genozid bezeichnen. Das war ein Zugeständnis an ihre recht starke pro-palästinensische Basis. Bei diesem letzten Punkt wollte ich noch mal nachfragen. Das bringt Ihnen vielleicht Frieden innerhalb der Partei, außerhalb der Partei. Könnte das aber noch mal für neue Diskussionen sorgen? Wie begründen Sie denn diesen Schluss, das jetzt so zu definieren?
Die Bilder, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, die nahezu komplette Zerstörung des Gazastreifens, in dem kein echtes Leben mehr möglich ist, in dem Krankenhäuser kaputt sind, keine Bildung, keine Wohnhäuser, keine Perspektive besteht für die Palästinenserinnen und Palästinenser, sich ein Leben aufzubauen, selbstbestimmtes Leben aufzubauen in Gaza, hat dazu geführt, dass sehr viele Wissenschaftlerinnen, Genozidforscher sagen, man kann von Ansätzen und von einem versuchten Genozid sprechen. Vor allem auch, wenn man das in Gleichstellung setzt zwischen dem, was die Äußerungen sind der rechtsextremen israelischen Regierung und dem, wie das umgesetzt worden ist. Und somit kann man sehr wohl davon sprechen. Und wir machen das auch, jetzt auch beschlossen durch Beschluss, um eben auch diese Kritik zu äußern gegenüber einer israelischen Regierung, die eben das Menschen der Palästinenserin so massiv beeinflusst und auch bedroht. Wir schützen das Existenzrecht Israels und stehen da auch dazu. Wir fordern aber auch das Existenzrecht der Palästinenserinnen und Palästinenser, das es im Moment nicht gibt. Diejenigen, die keinen Staat haben, das sie schützt, sind die Palästinenserinnen. Und das wollen wir auch zur Sprache bringen und genauso deutlich. Übrigens etwas, das sehr viele Menschen im Land teilen.
Luigi Pantisano, was haben Sie sich denn jetzt vorgenommen als Parteichef, um in 2 Jahren, wenn Sie erneut wählen, mehr Stimmen zu bekommen als 53%?
Ich möchte die Arbeiterinnen und Arbeiter für die Linke zurückgewinnen. Das ist mein großes Ziel in der Weiterentwicklung all der vielen richtigen und guten Dinge, die Jan van Aken und Ines Schwertner begonnen haben, das jetzt gemeinsam mit Ines Schwertner fortzuführen, indem wir die Strukturen in der Partei so aufbauen, dass wir an der Seite der Beschäftigten jetzt vor allem in den anstehenden Arbeitskämpfen, die da anstehen, gut gerüstet sind, dass unsere Kreisverbände, unsere Mitglieder an der Seite von Kolleginnen und Kollegen stehen, wenn es darum geht, abzuwehren, dass Werke geschlossen werden sollen, wie bei Bosch an ganz vielen Standorten. Oder eben, wenn die Frage steht, macht man Rüstungsproduktion oder eben eine klimagerechte Produktion von Mitteln, dass wir da als Linke dabei sind und unterstützen, indem wir schützen, dass die Arbeitszeit bei 8 Stunden bleibt und nicht verlängert wird, indem wir schützen, dass Menschen nach einem langen, harten Arbeitsleben auch in Rente gehen können und nicht bis zum Tod irgendwie sich totschiften müssen. Das ist mein Ziel, dort eben die Partei auch so weiter zu stärken und aufzubauen, dass wir da die Arbeiterinnen und Arbeiterpartei sind, für die wir auch stehen und dessen Anspruch wir auch haben.
Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben in dieser Woche für dieses Gespräch, in einer Woche, wo es für Sie wahrscheinlich echt ganz schön zur Sache gegangen ist.
Gerne.
Wenn ihr die Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch manchmal auch, was das alles mit euch zu tun hat? Ich bin Magdalena Bienert und ich habe da einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen stellt sich genau nämlich diese Frage. Jeden Morgen sprechen wir über die Nachrichtenthemen, die bei euch gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizei oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu gucken, ob sie wirklich krank sind? Und kann man mit den Bonus-Apps der Supermärkte tatsächlich Geld sparen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Hört rein in eure Infos für den Tag, in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.